Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Platsch mitten rein, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Donauflaschenpost. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Die Berliner Agentur Literaturtest hat zum zweiten Online-Event eingeladen, um flankierend Literatur aus dem Donauraum vorzustellen und schon mal neugierig auf das Programm in Halle 4 auf der Donaubühne während der Messe zu machen. Für das Programm auf dieser Donaubühne in Leipzig zeichne ich verantwortlich als Kurator. Ausgewählt habe ich aus fast 100 Einreichungen der Verlage. Damit hätte man auch 2 oder 3 Buchmessen bestreiten können. Also ging es ums Auswählen. Meine Auswahlkriterien unter anderem: ich wollte Breite, ich wollte Tiefe und ich wollte Vielfalt, denn das macht den Donauraum und seine Literatur aus. Eine aktuelle Auswahl der Neuerscheinungen hat Annika Grützner von der Agentur Literaturtest zusammengestellt. Buchempfehlungen.
Der erste Titel, den ich vorstellen möchte, ist Andras Wiskis Die Ausdehnung. Andras Wiski ist ein ungarischer Dramatiker und Regisseur. Er hat schon unterschiedliche Textformen verfasst, Gedichte, Essays, Theaterstücke. Und Die Ausdehnung ist sein erster und bisher einziger Roman, der aber auch in Ungarn sofort sehr erfolgreich war und dort mittlerweile nach Veröffentlichung 2022 mittlerweile in die 5. Auflage geht. Das Buch ist letztes Jahr im Oktober bei Suhkamp erschienen und wurde von Temiya Tanko übersetzt. In Die Ausdehnung geht es um den Protagonisten, den jungen, jugendlichen Andras, der mit seiner Familie, mit seiner Mutter und seinen 6 Geschwistern in die ostrumänische Steppe verbannt wird und der eben hier in 822 Kapiteln, beziehungsweise man kann es auch eher Gedankenfetzen und Erzählungen beschreibt, wie sich die Lagerrealität für ihn und seine Geschwister und seine Mutter insbesondere erlebbar macht. Das sind natürlich auch sehr eindringliche, negative Erlebnisse. Das heißt, es ist auch wirklich ein sehr intensives Buch. Aber was man dabei immer nicht vergessen kann und was sich auch immer sehr schön hinausliest, ist wirklich auch der Zusammenhalt der Familie, der anderen im Lager, die gemeinsam mit ihnen, mit der Familie in Löchernhausen, in Barackenhausen und die nicht so richtig wissen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Also wie gesagt, es ist ein hartes Thema, ist auch so der rote Faden einfach, der sich durch die Veröffentlichungen zieht, aber ist wirklich eine sehr eindringliche Befassung mit dem Thema und da sollte man auf jeden Fall unbedingt reingucken. Dann mache ich weiter mit Vladislav Maniaks mit Wittgenstein in der schwulen Sauna. Das ist ein Buch von einem tschechischen Autor und Journalist. Maniak lebt und wirkt an der Uni in Prag. In diesem Buch hat der Autor innerhalb von 7 Essays das schwule Leben oder Aspekte des schwulen Lebens im heutigen Mitteleuropa ein bisschen zusammengefasst und für sich aufgeschlüsselt, was das auch ausmacht für ihn und seine Community, sage ich jetzt mal. Er hat diese Community und die sogenannten Gay Spaces anhand von verschiedenen Orten aufgeschrieben und erlebt und über seine Erlebnisse geschrieben. Es geht zum Beispiel um das Rudas-Thermalbad in Budapest. Es geht um eine Schwulensauna in Wien. Es geht aber auch um die Clubkultur in Berlin oder auch zum Beispiel um die Opernkultur im Allgemeinen. Und all das hat Vladislav Maniak für sich selbst entdeckt, neu entdeckt, wiederentdeckt, hat seine Erfahrungen beschrieben, hat die Erfahrungen von allgemeinen Schwulen dort niedergeschrieben und das Ganze verknüpft sich dann so zu einer soziologischen Betrachtungsweise des schwulen Lebens in Mitteleuropa. Also wer da einen Blick hineinwerfen möchte, der sollte da auf jeden Fall einen Blick hineinwerfen. Wir kommen zu unserer nächsten Leseempfehlung. Das ist Das Schönste aller Leben von Betty Boras, ihrem Debütroman. In Das Schönste aller Leben geht es um verschiedene Frauenperspektiven, die alle von der Banater Erde geprägt und verbunden werden. Es geht um die junge Viu, die nach dem Sturz der Diktatur in Rumänien mit ihrer Familie nach Süddeutschland kommt. Und es geht um Theresia, die aufgrund der sogenannten Keuschheitsgesetze eben den umgekehrten Weg im 18. Jahrhundert erzwungenermaßen angehen muss, weil sie sich in einen Priester verliebt hat und das natürlich auch dann sofort angeeckt ist. Es geht in Das Schönste aller Leben damit um verschiedene Ideale. Es geht um Herkunft, Mutterschaft, Identität. Wir lernen Vio eben in jüngeren oder in Jugendjahren kennen, aber auch später, als sie Mutter wird und selber mit Fragen des Mutterseins konfrontiert wird. Und was Betty Boras hier sehr schön herausstellt, ist wirklich auch die Frage, wie man in einem fremden Land ankommt und ankommen muss oder ankommen kann. Dazu sei gesagt, Vio spricht fließend Deutsch, ihre Muttersprache ist Deutsch. Sie kommt also aus Rumänien eigentlich in ein Land, wo sie die Muttersprache beherrscht und die Sprache beherrscht. Aber natürlich wird sie damit konfrontiert, dass sie immer als die andere gesehen wird, zumindest am Anfang. Und dass sie selber gemeinsam mit ihrer Familie immer das Gefühl hat, sich noch stärker durchzusetzen, einfach weil sie immer diesen Stempel trägt, dass sie aus einem anderen Land kommt. Also auch hier eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich kann nur sagen, auch hier unbedingt reingucken, denn gerade diese Verflechtung der unterschiedlichen Frauenbiografien, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, macht das Buch dann wirklich sehr besonders. Der nächste Titel, den ich vorstellen möchte, lautet Die Roma von Madeleine Potter. Madeleine Potter ist eine Romni aus Rumänien, dort ist sie geboren. Sie lebt und wirkt aber mittlerweile in Edinburgh in Schottland. Und das Buch erscheint Mitte März im Propylen Verlag, übersetzt von Wanda Jakob. In diesem Sachbuch hat Madeleine Potter auch ähnlich wie Maniac verschiedene Länder besucht und anhand dieser Länder versucht darzustellen, wie sich die Roma-Kultur gestaltet und auf welche Vorurteile sie selbst getroffen ist, was sie selbst erlebt hat. Und das Ganze ist eher so eine kulturwissenschaftliche Betrachtung mit persönlichen Erfahrungsberichten, die sie da weitergibt. Es geht zum Beispiel um die Roma in Ungarn, in Rumänien, ihre Heimat, aber auch in Frankreich, in Spanien und sogar in den USA. Und sie bezieht da eben verschiedene Quellen, anhand derer sie versucht, die Kultur den Leserinnen und Lesern näher zu bringen. Also zum Beispiel anhand von Liedern, anhand von Märchen, anhand vom Flamenco-Tanz zum Beispiel. Und das Ganze fügt sich dann zusammen zu einem nicht ganz so klassischen Sachbuch, was aber gleichzeitig wirklich wunderbar ist, um so einen ersten Einstieg, um in diese, ersten Einstieg in diese riesige Welt zu haben, den sie da erlaubt. Also auch hier, wer sich mit der Roma-Kultur beschäftigen möchte und nicht gleich ein ewig langes Sachbuch lesen möchte, was kompliziert wird, wenn es das überhaupt gibt, da bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, damit hat Madeleine Potter hier auf jeden Fall eine Lücke gefüllt. Dann möchte ich gerne noch vorstellen, er ist sicher allen ein Begriff, Katalin Dorian Florescus neues Buch, was in Mitte März bei Rowohlt erscheint. Ja, Katalin Dorian Florescu ist Bestseller-Autor, er stammt aus Rumänien, ist dann aber in den 80er Jahren mit seiner Familie nach Zürich gekommen, wo er heute lebt und arbeitet. Und in Matej entdeckt die Freiheit, der Titel sagte schon, geht es darum, wie der Mann Matej eben sein Leben gestaltet. Er selbst wurde von einer unbekannten Quelle denunziert, nachdem er in einer Gruppierung politisch aktiv war gegen das Regime und eben anhand seiner Lyrik versuchen wollte, das Regime anzuprangern. Dazu kam es nicht, er wurde verhaftet und ins Lager gebracht. Dort folgen wir Matejs Biografie, natürlich auch die Schrecken des Lagers, die Schrecken der Arbeit und der Gewalt, die er dort erlebt, die absolute Willkürlichkeit der Aufseher natürlich auch. Gleichzeitig geht es aber auch darum, wie Matej eine absolute Freundschaft zu den Männern, mit denen er in Haft ist, entwickelt. Also es gibt dort Mitgefangene, die werden ihn sein Leben lang begleiten und die werden praktisch zu Brüdern für ihn in dieser Zeit. Der nächste Sprung, und das erzählt Katalin Dorian Florescu dann ein bisschen zeitversetzt, immer gleichzeitig mit Abständen, ist, dass Matej freigekommen ist und wir praktisch in die Zeit um den Sturz der Diktatur in Rumänien 89-90 springen. Matej ist auf freiem Fuß, glücklicherweise, aber er hat diese Erfahrungen, die er machen musste, natürlich nicht richtig verarbeiten können. Und er muss und will sich eigentlich um seine Familie kümmern. Er hat eine Frau, er hat eine Tochter und sogar eine Enkeltochter. Aber er merkt, dass er nicht richtig angekommen ist. Und er findet dann für sich ja, einen Mechanismus, wie er für sich dieses Ankommen besser gestalten kann, beziehungsweise seine Freiheit anders entdecken kann. Und wie er das tut, das will ich gar nicht verraten, denn das ist ein Twist im Roman, der gar nicht so schnell am Anfang kommt, auf den aber alles hinarbeitet und der wirklich mich auch noch mal so ein bisschen tiefer reingezogen hat in die Geschichte und der einfach auch noch mal sehr eindringlich dann dargestellt wurde. Also da will ich nicht so viel verraten, aber auf jeden Fall dann auch, wenn der Roman rauskommt, reinlesen. So, und bevor ich gleich mit Michael spreche, möchte ich kurz auch noch dein Buch vorstellen, nämlich Dissident. Michael ist slowakischer Autor, der aber auch mittlerweile als freier Journalist unter anderem für die Zeit und die FAZ und andere Medien hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zahlreiche Beiträge verfasst. Er ist Autor, vielen auch schon bekannt von anderen Veröffentlichungen im Tropenverlag. Dieses Buch ist sein erstes Sachbuch und auch das erste Buch, was er auf Deutsch geschrieben hat. Der Titel verrät es schon, auch hier geht, wird es sehr politisch, denn Michal Woretzki eckt in seiner Heimat gerade im rechten Spektrum immer wieder an. Er ist politisch aktiv, er setzt sich für die Pressefreiheit ein, er setzt sich für demokratische Strukturen ein und wurde daraufhin in einer Kette von Ereignissen, wo er sich auch gegen die Politik formiert hat, wurde er von der slowakischen Kulturministerin angezeigt. Und dieser Prozess steht jetzt noch bevor, außer korrigiere mich gleich, Michael. Das heißt, Michael hat dieses Thematik allgemein zum Anlass genommen, um in Dissident zu beschreiben, wie es dazu kam, dass er als Dissident gilt in seiner Heimat, dass er da auch praktisch diese Zielscheibe jetzt auf seiner Stirn hat, beziehungsweise schon länger, wie sich auch die politische Stimmung in der Slowakei verändert hat. Das ist eine sehr scharfsinnige Analyse der politischen Gegenwart, die von der Slowakei auch aus anderen Ländern aufstrahlen kann. Nicht überraschend natürlich, wenn wir sehen, wie sich auch andere Länder, unter anderem Deutschland, gerade entwickeln. Und er hat auch noch, das vielleicht noch ein kurzer Exkurs, er hat auch seine Familiengeschichte hier aufgeschlüsselt.
Buchtipps zusammengestellt von Annika Grützner von Literaturtest. Es gibt ein paar Themen, die diesen Literaturjahrgang 2025-2026 dominieren. Die Vergangenheit in allen Facetten hat sich als Sediment in der Literatur des Donauraums abgesetzt. Was treibt Autorinnen und Autoren also um? Es sind zum Beispiel die Gulags der kommunistischen Zeit. Es sind Kriegsverbrechen. Die Frage, was haben eigentlich die eigenen Großeltern im Krieg gemacht? Es ist die junge Generation Donau, die nach den jugoslawischen Zerfalls Kriegen fragt, welche Zukunft? Und es sind die Nachfahren von Donauschwaben, die fragen, welche Heimat? Es geht im Donauraum immer auch um das Thema Migration, früher wie heute. Die Donau ist und war Straße der Hoffnung, aber auch Deportationsroute. Die Donau als kontaminierte Landschaft sozusagen frei nach Pollack. Und da ist die dunkle Wolke aus Moskau, die über der Ukraine oder Moldau schwebt. Russki Mir, russische Welt oder europäische Werte, das ist noch unentschieden. In einer Zwischenwelt haben sich auch Ungarn und die Slowakei eingerichtet als illiberale Inseln. Widerstand kommt da unter anderem aus der Kultur. Mit dem slowakischen Autor Michal Chvoretzky hat Annika Grützner gesprochen. Das Interview.
Herzlich willkommen, Michal. Schön, dass du da bist.
Dobri večer. Ich grüße ganz herzlich alle aus Bratislava.
Das ist das erste Buch, was du auf Deutsch verfasst hast. Es ist das erste Sachbuch. Wie kam es dazu und wie hat sich dieser Prozess, der Schreibprozess für dich gestaltet, gerade auch im politischen Hintergrund des Ganzen?
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser Runde und auch für die Frage. Es war tatsächlich eine große Herausforderung. Also mein Verlag hat mich angesprochen, Michael versucht uns zu erklären, was ist mit Osteuropa passiert? Warum sich immer mehr Menschen in der Region eine autoritäre Herrschaft wünschen? Warum wir zwar Demokratien haben im Osten Europas, aber immer weniger Demokratinnen? Und ich habe immer wieder regelmäßig Texte auf Deutsch verfasst, für österreichische, für deutsche Zeitungen, Zeitschriften, manchmal auch für die Schweizer, aber nie wirklich so einen längeren Text. Und ich habe wirklich viel Respekt für alle Autorinnen, die ihre Sprache wechseln. Ich bin jetzt 49 und ich habe das jetzt auch versucht. Und es war auch eine unglaublich spannende Erfahrung, weil Ich muss ehrlich sagen, dass seit 2,5 Jahren stecke ich noch tiefer in dieser aktuellen Politik. Wir haben ja in der Slowakei schon eine außenrechte Partei in der Regierungskoalition. Das hat wirklich viel verändert, vor allem in der Kulturszene, in meinem Alltag. Und jetzt in eine fremden Sprache oder in meine zweiten Sprache darüber zu berichten, war auch eine gewisse Entfernung. Es war auch diese Distanz, die mir ermöglicht hat, vielleicht die Thema anders darzustellen und auch einem deutschsprachigen Publikum das vorzustellen, war eine Möglichkeit, auch selber das anders zu verstehen. Und es hat mich irgendwie das Thema und die Sprache haben mir geholfen, sich irgendwie in das Thema, in die Thematik zu vertiefen. Und deswegen, ich freue mich, dass das Buch erscheint und ja, man soll auch in meinem Alter noch was ganz Neues versuchen.
Das ist dir auf jeden Fall sehr gelungen. Bevor ich es vergesse, das Buch erscheint Mitte März bei Tropen. Ich wollte es nur noch mal wiederholen, weil das ist noch nicht auf dem Markt. Du beschreibst in deinem Buch ja unter anderem die Slowakei oder Bratislava als Zentrum der Moderne so um 1900 rum. Wie hat sich das für dich jetzt, ne, so Sprung 126 Jahre später, wie hat sich das für dich entwickelt, so als Person, die in der Mitte der Stadt steht oder in der Mitte des Landes?
Naja, Bratislava liegt ja direkt an der Donau. Diese Stadt gäbe es ohne Donau gar nicht. Und es war, also ich bin Jahrgang 1976, das war noch die Diktatur damals und wirklich unmittelbar in der Nähe der Stadt war schon Stacheldraht, war schon eiserner Vorhang. Das war sehr präsent in meiner Kindheit. Es war eine sehr andere Welt und die Stadt hieß auch vorher Pressburg auf Deutsch, Pozsony auf Ungarisch. Es war eine vielsprachige Stadt. Es war die Mehrsprachigkeit war hier ganz normal. Es war multiethnisch. Es gab viele Sprachen, viele Kulturen. Und dann kam die Diktatur, erst die faschistische, dann die stalinistische. Meine Kindheit, also das Buch beginnt am 10. Dezember 1989 mit einer Wanderung. Das erste Mal über den Eisernen Vorhang Richtung Österreich, an der Donau entlang, ja. Und also Donau spielt da die sehr wichtige Rolle ganz zu Beginn des Textes. Und jetzt 36 Jahre später gehört Slowakei zur EU, gehört zur NATO, hat sogar Euro als Währung. Aber unsere Demokratie wird immer schwächer und wir sind wirklich sehr nah an eine Autokratie. Und ich versuche in diesen 36 Jahren an meiner persönlichen Geschichte zu erklären, was ist schiefgelaufen. Und es ist aber auch ein Buch über Widerstand, deswegen Dissident und Dissens, weil ich versuche auch eine Art Hoffnung zu finden in diese ganzen Entwicklung, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die mit viel Courage, Mut, mit wirklich, also diese starke Zivilgesellschaft bei uns, mit vielen Protesten, mit Massendemonstrationen. Slowakei ist, wie viele andere Länder im Donauraum, auch tiefst gespalten. Und das heißt, ich versuche halt diese zwei sehr unterschiedliche Welten auch darzustellen, um das auch für den zum Beispiel westlichen Leser verständlicher zu machen, was in Osteuropa passiert. Das ist das Besondere.
Du beschreibst ja auch in deinem Buch zum Beispiel sehr eindringlich und eindrücklich, wie sich die Kulturszene wandelt in das oder gewandelt hat in den letzten Jahren. Kannst du dazu was sagen, was da so passiert ist?
Naja, dieser kulturelle Kahlschlag in der Slowakei macht auch international Schlagzeilen, weil das, was in Ungarn 15 Jahre gedauert hat, dieser wirklich Strukturwandel der ganzen Kulturszene, diese Zensur und Zentralisierung und Kontrolle, das hat die slowakische außenrechte Kulturministerin innerhalb von 2 Jahren durchgesetzt. Hauptsächlich komplette Übernahme der öffentlich-rechtlichen Medien, Umwandlung zu Medien der staatlichen Propaganda. Und dann auch wirklich, man kann sprechen von Säuberungen im Kulturbereich. Das heißt, Entlassung von der ganzen Führungen wichtigster Kulturinstitutionen wie Nationaltheater, Nationalbibliothek, Nationalgalerie, wo inzwischen oft sehr unerfahrene, parteinahe Sponsoren, Oligarchen oder direkte Freunde der der Kulturministerien inzwischen die Leitung übernommen haben. Und es gibt immer weniger öffentliche Mittel für die Kultur, vor allem für die kritische, unabhängige Kulturszene. Also es sind wirklich grundsätzliche Veränderungen, die fast die ganze Kulturszene betroffen haben. Es ist eine ziemlich verheerende Bilanz nach 2,5 Jahren.
Und du selbst, ne, du stehst ja auch im Mittelpunkt der ganzen Entwicklung. Du bist politischer Aktivist, du bist Autor, du bist Journalist, deutsch-slowakisch. Wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus? Also womit wirst du praktisch täglich konfrontiert? Was passiert da so?
Naja, es ging so schnell und man versucht das halt zu verfolgen und zu verstehen. Es ist so, dass die Slowakei wirklich seit 2,5 Jahren regelmäßig demonstriert. Es gibt landesweite Proteste. Ich war viel unterwegs in meinem eigenen Land. Das beschreibe ich auch im Buch. Diese meine Reisen zu unterschiedlichsten Protesten, wo ich gesehen habe, wie die Demokratie auch auf dem Lande funktioniert, in den Regionen. Ich habe wirklich viele wunderbare Leute getroffen, die vor Ort in ihren Gemeinden eigene Proteste organisieren, initiieren, Bürgerinitiativen. Also ich beschreibe auch alle möglichen Formen des Widerstandes. Also was kann man tun, um diesen Rechtsruck noch zu bremsen oder sogar zu verhindern? Das ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil wir sind bei weitem nicht ohne Macht. Wir sind immer noch eine parlamentarische Demokratie, aber die kann auch geschwächt werden. Und ich glaube, das interessiert jetzt sehr viele Menschen, auch in Deutschland oder in Österreich, wo man sieht, dass die Parteien wie FPÖ oder die AfD tatsächlich populärsten Kräfte in vielen Regionen geworden sind. Und inzwischen wir sehen, wie sich die neue rechten Netzwerke international verbinden, und wie die gut miteinander umgehen. Die slowakische Kulturministerin ist hochgelobt von der AfD, ähnlich von FPÖ. Diese Leute vernetzen sich sehr intensiv und suchen gemeinsame Strategien. Aber tatsächlich könnte es so sein, dass wir im April vielleicht den Orbán endlich besiegen könnten oder nächstes Jahr sogar Fico in der Slowakei. Und das heißt, diese Region Mitteleuropa ist bei weitem noch nicht verloren.
Nein, oh Gott, das wäre auch schlimm. Insofern hoffen wir da, dass es dann schöne Neuigkeiten gibt. Das Buch erscheint jetzt auf Deutsch, in Deutsch oder im deutschsprachigen Bereich. Siehst du, wie ist da so die Entwicklung in der Slowakei? Wird es dort auch erscheinen? Gibt es da Infos? Weißt du da was?
Da werde ich jetzt oft gefragt, wie das wird. Also ich muss sagen, für mich ist das eine ganz neue Erfahrung und ich freue mich sehr auch jetzt auf die Lesereise nach einigen Jahren. Ich war ja schon ein paar Mal unterwegs im deutschsprachigen Raum mit meinen Texten, meinen Romanen. Diesmal, ich habe tatsächlich das Buch für das deutschsprachige Publikum geschrieben. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich bin auch als Übersetzer aus dem Deutschen ins Slowakische tätig. Ich glaube, wenn ich das selber übersetzen würde, dann würde ich ein bisschen anderes Buch schreiben, nicht das gleiche, weil es ist schon, ich erkläre gewisse Sachen, die vielleicht meinen einheimischen Mitbürgerinnen schon sehr gut bekannt sind, die man aber anders erklären muss, in einem anderen Kontext. Das heißt, soweit bin ich noch nicht. Erstmal ist das Buch fertig und mal schauen, was damit auf Deutsch passiert.
Ich glaube, es kann ja auch so ein bisschen als überarbeitete Botschaft dienen, ne, in der Slowakei sozusagen, wenn es dann auch mal dort erscheint. Das Buch beginnt mit dem ersten Weg Richtung Österreich über die Donau, an der Donau entlang. Was bedeutet die Donau für dich heutzutage oder so auch damals von heute im Wandel?
Na, für mich ist Donau Schicksalsfluss, weil also nicht nur bin ich an der Donau groß geworden, aber ich war dann auch beruflich 2 Jahre an der Donau unterwegs. Ich arbeitete ja auch auf den Donauschiffen und ich habe darüber einen Roman geschrieben, Tod auf der Donau, ein Thriller, ein Mystery-Roman über die Donau, wo ein literarischer Übersetzer sozusagen an einem großen Schiff 120 amerikanischer Rentnerinnen betreut und einiges da Mysteriöses erlebt unterwegs. Es ist ein Buch, ich kenne wirklich die ganze Donau, von Donau-Eschingen bis zu Sulina in Rumänien. Und Donau bedeutet sehr viel für mich, weil ich schwimme gerne in der Donau. Ich bin viel an der Donau entlang unterwegs. Ich liebe die Donaustrecke mit dem Zug aus Bratislava nach Budapest. Ich liebe überhaupt diese Süden der Slowakei, Grenzgebiet zwischen Slowakei und Ungarn. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass die Donau wieder auch im Krieg ist. Also dieser ukrainische Arm in der Mündung ist tatsächlich wieder auch bombardiert worden und die Donau erlebt wirklich wieder schreckliche Zeiten. Also dieser Fluss hat schon sehr, sehr viel erlebt in der europäischen Geschichte und jetzt ist es wieder mitten im Drehen. Das heißt, es freut mich sehr, dass die Buchmesse sich gerade diesem Thema widmet, weil es ist weiterhin ein Schicksalsfluss Europas und unsere Zukunft wird auch dort in der Mündung der Donau wieder entschieden. Das heißt, ich verfolge das weiter und ich hoffe, wenn es in der Slowakei politisch ein bisschen besser geht, werde ich mich wieder literarisch mehr dem Fluss.
Das hoffen wir auch. Dann kommt vielleicht sonst die nächste Kreuzfahrt zur Entspannung vielleicht mal, ne? Ohne Leichenaspekt. Ja, vielen lieben Dank, Michael, dass du da warst und für die spannenden Antworten auf meine Fragen. Du wirst auch auf der Donaubühne zu erleben sein. Das hat Stefan schon verraten. Insofern auf jeden Fall auch an alle, die uns hier zusehen, große Empfehlung, da dann auch direkt vorbeizukommen und noch mehr von dir zu hören und zu sehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, ich danke euch. Wiederhören, wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.
So wie denn, ja.
Nächste Donauveranstaltung. Donaubühne Halle 4. Michal Chvoretzky wird mit Muri Darida über die Entwicklung in der Slowakei und Ungarn sprechen. Am Donnerstag, den 19. März um 16 Uhr auf der Donaubühne, also Halle 4. Im April wird ja in Ungarn gewählt. Erstmals nach 16 Jahren dauerhaft an der Macht muss Viktor Orban damit rechnen, abgewählt zu werden. Muri Darida stellt auf der Bühne auch seinen Debütroman King Cobra vor. Weitere Neuerscheinungen im Überblick jetzt mit Julia Zobel von Literaturtest. Buchempfehlungen.
Ich würde tatsächlich dann auch gleich mit dem ersten Buchtipp anfangen. Und zwar ist das Maya Iskras Uppercut, das übersetzt wurde von Mascha Dabic und Maya Iskra tatsächlich auch selbst. Hier geht es um eine junge Erwachsene, die ja als Erwachsene in Wien lebt und in ihren Erinnerungen aber immer wieder in ihre Kindheit, also das Belgrad der 1990er Jahre, zurückkehrt. Dabei bleibt der Krieg so ein bisschen mehr Hintergrundrauschen, doch er sickert halt auch ein bisschen in den Alltag ein. Waffen tauchen plötzlich überall auf der Straße auf, selbst Kinder greifen dazu und Konflikte werden halt plötzlich mit Schusswaffen gelöst. Und ja, die Protagonistin selbst hasst Schusswaffen, liebt aber eigentlich den Kampf und ihr spiritueller Schlag ist eben der Uppercut, zu dem sie auch gedanklich immer wieder zurückkehrt. Im Zentrum steht mehr der Krieg in ihr selbst, also zwischen dem Zuhause bei einem sehr brutalen Vater und den rauen Straßen draußen. Ja, insgesamt erzählt das Buch eine Geschichte von Klassenunterschieden, Geschlechterrollen und väterlicher Gewalt, aber eben auch von Loyalität, Freundschaft und Heimat. Die Donau selbst wird dabei zum Rückzugsort, zum Ort der Gespräche und auch der Herkunft. Und ja, insgesamt ein Roman voller Wucht und Zärtlichkeit gleichzeitig und zeigt eben Mädchen, die kämpfen, sich verletzen, sich wieder versöhnen und dabei nicht aufgeben. Die Autorin wuchs in Belgrad auf, studierte in Wien und Valencia und lebt seit über 20 Jahren in Wien. Und das ist eben ihr Debütroman und war auch für mehrere Preise bereits nominiert. Und jetzt wäre das nächste Buch dran. Das ist Die Wasserwanderer von Sabine Zaplin. Hier begegnen wir Sammy. Sammy versteckt sich vor seinen Mitschülern, die ihn eben wegen seiner Herkunft beschimpfen und findet Unterschlupf in einem Kramladen bei einer älteren Frau. Dort begegnet er nicht nur der Frau, sondern auch so einem geheimnisvollen Donaustein, der zu leuchten scheint. Und da beginnt, wie er sie nennt, die Alte zu erzählen. Nämlich wurde auch sie einst verspottet als Flüchtlingsbalg. Und ihre Geschichte führt über 200 Jahre zurück zu ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter Anna. Anna wächst im Schwarzwald in bitterer Armut auf, umgeben von Krankheit, Tod, aber eben auch ihrem geliebten Wald. Und als dann ein Werber ins Dorf kommt, entscheidet ihr Vater dann mit der Familie ins Ungarland aufzubrechen. Und ja, der Weg dorthin führt dann eben über die Donau. Gefährlich, ungewiss, aber halt auch voller Hoffnung. Dann treibt die Familie auf einem einfachen Holzschiff wochenlang flussabwärts, begleitet von Angst, Mut, aber eben auch der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Das Buch verbindet so ein bisschen Annas historische Flucht mit Sammys Gegenwart und auch der Migrationserfahrung seiner Mutter aus Eritrea. Und ja, die Erzählung hat Wärme, Ernst, aber auch so eine Prise kindheitliche Fantasie. Und es ist so eine Geschichte über Migration damals und heute, das eben die Generationen miteinander verbindet und das sich wiederholende Leid und den Hass zeigt, aber eben auch die Hoffnung, die über die Generationen weitergetragen wird. Die Autorin hat in München Literaturwissenschaften studiert und ist Regieassistentin und hat als Regieassistentin und Regisseurin gearbeitet. 2004 erschien dann ihr Romandebüt. Für das hat sie auch ein Literaturstipendium erhalten und die Autorin übersetzt Biografien aus dem Englischen, arbeitet als Rezensentin für den Bayerischen Rundfunk, als Moderatorin für Literaturveranstaltungen und auch als Lehrerin. Genau, denn das nächste Buch ist Heimholen von Katharina Braschel und das Buch beginnt mit Donauschwaben oder so, glaube ich. Und das setzt auch so ein bisschen der Ton, weil sich die Protagonistin eben genau damit, also mit den Donauschwaben, auseinandersetzt. Lina schaut sich quasi anhand ihrer Erinnerungen der Kindheit, aber auch Recherchen der Gegenwart mit Traditionen und Familiengeschichte, setzt sich dann auseinander. Sie selbst ist 30, lebt in Wien und ihre Mutter in Salzburg und ist aufgewachsen in einer donauschwäbischen Gemeinschaft, geprägt von Dialekten, Bräuchen und Familiengeschichte. Und ja, als sie dann eben von der SS-Mitgliedschaft des Großvaters erfährt, beginnt sie die Vergangenheit ihrer Familie und insbesondere die Vergangenheit, die ihr eben erzählt wurde, einfach neu zu hinterfragen. Die Autorin selbst ist in Salzburg geboren, hat Theater, Film und Medienwissenschaften an der Universität Wien studiert und arbeitet als freie Schriftstellerin auch in Wien. Sie ist zudem Kulturveranstalterin, Redaktionsmitglied zweier Literaturzeitschriften und gibt auch Workshops. Heimholen ist ihr erster Roman, nachdem sie 2020 einen experimentellen Band veröffentlicht hat. Das nächste Buch ist Das gute Leben von Nadine Schneider. Hier ist es so, jeden Winter und jeden Sommer fahren Christina und ihre Oma 17 Stunden Bus nach Rumänien und dann noch wieder 17 Stunden zurück. Und eigentlich will Christina gar nicht dort sein. Und doch gehört die Reise so ein bisschen zu ihrem Leben dazu. Bei der Urgroßmutter, die sie dort besuchen, wird zuerst der Friedhof besucht, weil hier kommen dann die Toten erstmal vor den Lebenden. Und dann stirbt Anni. Anni ist Christinas Großmutter, die sie aber auch großgezogen hat. Und ihr Tod wird dann zum Auslöser eines langen Rückblicks auf 4 Generationen von ja, Frauen, die auf die eine oder andere Weise einander verlassen haben, vielleicht auch ja, mussten, um zu überleben. Und im Zentrum steht Anni, also die Großmutter und Ersatzmutter. Sie, ja, Anni flieht aus Rumänien nach Deutschland und lässt aber eben ihre eigene Mutter zurück und zieht später auch ihre Enkelin groß, während die Tochter Helene in die USA geht, dort auch auf der Suche nach einem besseren Leben. Und ja, jede dieser Frauen geht auf der Suche nach Freiheit und eben einem besseren Leben. Dabei ziehen sich so ein bisschen Schweigen und auch ja Schuld durch die Generationen, ebenso wie Pflichtgefühl, Härte und auch so eine leise Sehnsucht nach Nähe. Der Roman ist ja insgesamt eine Mutter-Töchter-Geschichte über Migration, vererbte Verletzungen und die Frage, was ein gutes Leben überhaupt sein kann. Und erzählt von Abschieden von Frauen, die funktionieren mussten und ja von einer Enkelin, die dann eben in diesem Erben eines Hauses beginnt zu verstehen, ja, was sie bekommen hat und auch was sie loslassen darf und vielleicht auch loslassen muss. Die Autorin wurde 1990 in Nürnberg geboren und stammt aus einer rumäniendeutschen Familie, studierte Musikwissenschaft und Germanistik in Regensburg, Cremona und Berlin. Und ihr erster Roman, 3 Kilometer, wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt jetzt mit ihrer Familie in der Nähe von Nürnberg. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Buch. Und das ist genau Walküre von Daniel Zipfel. In dem Roman geht es um Benjamin Weiß, der als Jurist in einer Beratungsstelle für Geflüchtete arbeitet während der Fluchtbewegung 2015. Wir treffen Benjamin nach seinem Burnout und auch nach der Scheidung von seiner Frau. er geht in Therapie und findet langsam so ein bisschen zurück in sein Leben und in seinen Beruf und gleichzeitig eben auch ja zurück zu seiner Familie. Dabei wird der berufliche Einstieg auf jeden Fall nicht leicht gestaltet. Er übernimmt den Fall eines Syrers, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, und gerät so ein bisschen in ein moralisches Dilemma. Also was macht er mit belastenden Wahrheiten? Während dieser schwierigen Zeit zieht seine Großmutter Ilse mit Beginn der Demenz auch nach Wien, auch begleitet von Erinnerungen an den Großvater Paul. Und als Benjamin dann in einer Kiste Dokumente über die NS-Vergangenheit seines Großvaters entdeckt, verschiebt sich so sein Blick auf den geliebten Opa. In Rückblenden öffnet sich dann so ein bisschen das vergangene Leben der Großeltern, was scheinbar harmlos wie der Schlamm am Ufer der Donau ist, der jedoch einmal getrocknet steinhart wird. Genau, der Autor ist 1983 in Freiburg geboren, lebt und arbeitet in Wien als Autor und eben auch Jurist in der Asylrechtberatung, und sein Roman Eine Handvoll Rosinen wurde als besonders gelungenes Debüt ausgezeichnet. Und dann komme ich auch schon zu dem nächsten Buch, was auch so ein bisschen den Übergang bildet zu dem Gespräch, was wir gleich führen werden. Das ist Denkst du noch an Trenčín von Lukáš Kabala. Das Buch verbindet so ein bisschen Realität und Fiktion in der europäischen Kulturhauptstadt 2026. In der Erzählung kreuzen sich dann das Leben von Vincent, Laura, ihrem Sohn Oliver und auch Tamara. Und insgesamt verschmelzen so ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übersetzt wurde der Text eben von Stefanie Bose.
Neuerscheinungen zusammengestellt von Julia Zobel von der Agentur Literaturtest. Wir schlagen in Leipzig die Brücke in die Slowakei. Trenčín ist ja in diesem Jahr die Kulturhauptstadt Europas, zusammen mit dem finnischen Oulu. Der Autor Lukáš Kabala betreibt in Trenčín, der Stadt an der Waag, die in die Donau mündet, mit reicher jüdischer Geschichte ein Online-Antiquariat. Stefanie Bose wird Stadtschreiberin in Trenčín. Sie übersetzt aber auch unter anderem Lukáš Kabala. Julia Zobel hat mit Stefanie Bose gesprochen. Das Interview.
Das Buch erscheint ja nächsten Monat. Wie war so ein bisschen die Übersetzung des Buches? Also gab es da besondere Hürden, oder was sind generell so ein bisschen die Hürden, die dir begegnen, wenn du Bücher übersetzt?
Die Hürde bei diesem Buch war vielleicht, dass es relativ schnell gehen musste. Wir haben uns spät entschieden, das zu machen, die Verlegerin und ich. Und damit es noch rechtzeitig zum Kulturhauptstadtjahr und zur Buchmesse rauskommt, mussten wir uns doch beeilen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das Tagespensum und so weiter. Aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht, auch die Zusammenarbeit mit dem Lektorat und der Verlegerin. Was generell vielleicht bei slawischen Texten, die man ins Deutsche übersetzt, immer wieder für mich zumindest, aber vielleicht auch für andere Probleme bringt, sind die Zeitformen. Denn das Slowakische und Tschechische, die haben nur drei Zeitformen. Also entweder ist es vergangen, es ist jetzt oder es ist in der Zukunft. Und bei unserer Formenvielfalt im Deutschen muss man dann oft sehr viel rumüberlegen, welche Zeitform ist jetzt wo passend. Und das bereitet schon einiges zu Kopfzerbrechen.
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall auch kompliziert vor. Kann ja auch unsere Sprache kompliziert sein. Dieses Jahr, also sehr passend zum Buch natürlich, wirst du ja auch Stadtschreiberin für Trenčín sein. Was erwartest du da?
Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass ich ja noch nicht da bin, weiß ich natürlich auch nicht genau, was mich alles so erwartet. Aber es zeichnen sich schon erste Termine ab, wo ich auch dann über meine Erfahrungen, die ich dort mache, sprechen soll. Also Trenčín, das ist ein bisschen nördlich von Bratislava. Das liegt nicht an der Donau, aber an der Waag, die in die Donau reinfließt. Also auch eine Stadt mit einem Fluss, der dort sehr präsent ist, mit verschiedenen Brücken. Das spielt sowohl in dem Roman, den ich übersetzt habe, eine Rolle, als auch sicher für die Stadt an sich und auch für das Kulturhauptstadtjahr, die ja verschiedene Themen in der Stadt aufgreifen, sei es Demokratie, sei es aber auch Zivilgesellschaft, Nachbarschaft oder eben der Fluss und die Kultur. Und das wurde jetzt, oder das wird nächste Woche, wird das Kulturhauptstadtjahr in Trenčín eröffnet. Da bin ich sehr gespannt. Die haben ein ganz buntes Programm natürlich gestrickt. Und für mich ist das auch spannend, weil in diesem Jahr war ja Chemnitz eine der zwei Kulturhauptstädte, quasi direkt neben Leipzig. So bin ich vielleicht so eine Art Export von Sachsen in die Slowakei, von Kulturhauptstadt Nähe zur Kulturhauptstadt. Und die andere Kulturhauptstadt dieses Jahr ist Oulu in Finnland. Und in Oulu war ich zwar nicht, aber mit Finnland verbindet mich auch viel, weil ich dort Austauschschülerin war zu Schulzeiten. Das eigentlich das Ideal ist irgendwie für mich dieses Jahr. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen was verknüpfen kann oder was rausfinde zwischen Oulu und Trenčín in der Slowakei. Fände ich ganz spannend. Und ich werde natürlich viel in der Stadt unterwegs sein, die mit Leuten sprechen, vieles beobachten. Und Teil dieses Stipendiums vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa ist auch, dass ich einen Blog darüber schreibe, der soll hoffentlich zur Buchmesse schon online gehen, auch wenn dann natürlich noch nicht so viele Inhalte dort sind, aber dass man schon mal gucken kann und sich dort das abonnieren kann, um dann genau dabei zu sein, wenn ich die Kulturhauptstadt und das Land entdecke und dort viele spannende Aspekte hoffentlich abbilden kann.
Ja, okay, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Freude beim Beobachten und wir sind gespannt. Ja, du bist Übersetzerin sowie Sprach- und auch Kulturmittlerin für Slowakisch und Tschechisch. Ja, wie kam es dazu und insbesondere auch, wie kam es zu diesen Sprachen? Also wie hast du dich dafür entschieden?
Das war ein bisschen zufällig. Ich habe mich gar nicht so sehr entschieden. Nach dem Abi wollte ich unbedingt ins Ausland, aber eigentlich Richtung Südamerika. Das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich zufällig über irgendeine Mailinglist das Angebot bekommen. In der hinterletzten Ecke der Slowakei, kurz vor der ukrainischen Grenze, gibt es ein Projekt. Die Freiwillige dort ist krank geworden. Die brauchen umgehend Ersatz. Und ich hatte keine Ahnung, aber ich habe gesagt, das mache ich. Und dann bin ich dort hingefahren. Einen Monat später konnte die Sprache nicht und hatte auch sonst nicht so große Vorstellungen, was mich da erwartet. Aber das war wunderbar, das war toll und das hat mich so geprägt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das studieren. Und dann bin ich nach Leipzig gekommen und also an den wenigsten Unis kann man jetzt nur Slowakisch studieren. Das ist eher ungewöhnlich. So war es auch in Leipzig. Da habe ich Westslawistik studiert, also noch Tschechisch und Polnisch auch noch obendrauf. Und dazu Ethnologie als Zweitfach, also sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja, dann bin ich eben so nach und nach ins Übersetzen reingekommen, einfach durch verschiedenes Engagement. Also wir haben schon im Studium versucht, auch so tschechisch-slowakische Kulturveranstaltungen, mal einen Filmabend oder einen Stammtisch oder ein Konzert zu organisieren. Und über diesen Kontakt mit den Ländern, mit den Kulturen, ja, hat sich das immer so weiterentwickelt, dass ich eben gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ich möchte weiter zwischen den Kulturen vermitteln. Da gehört das Übersetzen irgendwie mit dazu. Und ich war auch schon sehr lange in Kontakt mit dem Slowakischen Literaturinstitut, die immer die Buchmesse in Leipzig auch betreuen, habe die unterstützt. Und dafür braucht es natürlich auch Textauszüge und so weiter. So bin ich ins Übersetzen reingekommen, obwohl ich das nicht studiert habe. Ich habe Magister Westslawistik studiert. Da gehörten natürlich auch Übersetzerseminare dazu. Aber das war jetzt nicht die direkte Berufsbezeichnung, die ich dort gelernt habe. Und in Leipzig gibt es auch so ein Projekt Sprachen- und Integrationsmittlung, das so Community-Dolmetschen, so im Arbeitsamt für Schulen und so im Sozialdiensten. Das mache ich auch schon sehr lange, weil man natürlich von einer dieser Tätigkeiten nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, weil jetzt auch nicht so ist, dass jedes Jahr unzählige slowakische Romane erscheinen, die dringend übersetzt werden müssten. Das wäre natürlich schön, aber es ist auch nicht abzusehen, wahrscheinlich.
Ja, das ist auch interessant. Dein Interesse kam ja dann, oder beziehungsweise der Anstoß war eher so ein bisschen zufällig. Aber wie erlebst du denn das Interesse generell so am deutschsprachigen Raum, an der tschechischen und ja, slowakischen Region, beziehungsweise auch an den Büchern? Also
das ist ein bisschen unterschiedlich. Also entweder gibt es Menschen, die können damit irgendwie gar nichts anfangen. Und dann gibt es natürlich gerade hier in Leipzig und Grenznähe viele, die sagen, ach ja, Tschechoslowakei und früher waren wir dort und dort im Urlaub. Und die können damit schon was verbinden und finden das interessant. Ich bin auch sehr aktiv in der Städtepartnerschaft Leipzig-Brno in Mähren, weil unsere Städte eben schon so lange verbunden sind. Und immer wenn wir dort mit neuen Menschen in unsere Partnerstadt nach Tschechien fahren, sind die eigentlich immer total begeistert. Also es funktioniert immer, dass die Menschen dort was finden, was sie spannend finden. Das ist auch mit der Slowakei so. Und eigentlich sind die Leute sehr offen und neugierig. Also ich erlebe auch bei den Veranstaltungen kaum jemanden, der dann sagt irgendwie, ach nee, das war jetzt irgendwie doch eher langweilig. Und jetzt gerade auch, was Michal Horecký erzählt hat, ne, natürlich mit der aktuellen politischen Lage, wo die so sowohl die Slowakei als auch Tschechien wegen verschiedener politischer Sachen auch mehr im Fokus sind, mehr in Nachrichten vorkommen, da fragen natürlich auch mehr Leute nach. Und was Bücher angeht, also grundsätzlich denke ich schon, dass das auch interessant ist für die Menschen, aber es ist natürlich immer schwer, die slowakische und auch die tschechische Literatur irgendwie anzubringen und bekannt zu machen. Das sind meistens keine Bücher, die auf irgendwelchen Bestsellerlisten erscheinen. Vielleicht kommt das noch. Also Tschechien hat es natürlich mit diesem Gastlandauftritt 2019 in der Leipziger Buchmesse geschafft, wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und hatte auch viel Personal und auch Geld reingesteckt und das nachwirken lassen und vorbereitet und ist ja dieses Jahr in Frankfurt Gastland. Das ist der Slowakei noch nicht gelungen und mit der aktuellen Konsolidierung und dem Sparmaßnahmen und der nicht so kulturfreundlichen Ausrichtung der Kulturpolitik sieht es auch nicht so aus, dass sich das in näherer Zukunft ändert. Aber wir wollen natürlich die Hoffnung nicht aufgeben und auf jeden Fall lohnt es sich auch, die slowakische und tschechische Literatur zu entdecken. Also sowohl was Prosa angeht, aber auch, die haben auch tolle Lyrik oder auch ganz wunderbare Kinderbücher mit unglaublich schönen Zeichnungen. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Also man kann auf jeden Fall nur hoffen, dass sich da das Interesse noch mehr steigert. Du hattest auch schon die Städtepartnerschaft erwähnt, die so ein bisschen Leipzig mit Brno verbindet, aber dann auch die Leipziger Buchmesse. Was spielt die so für eine Rolle in ja deiner beruflichen Laufbahn, aber auch generell der Arbeit mit Literatur?
Die Buchmesse in Leipzig hat mich natürlich dadurch, dass ich in Leipzig studiert habe, schon immer begleitet. Da kommt niemand, der in Leipzig wohnt, dran vorbei. Auf jeden Fall, erst recht nicht, wenn man in irgendeiner Weise mit Literatur zu tun hat oder sich dafür interessiert. Das ist natürlich wunderbar, um sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, auch mit Verlagen zu sprechen. Und auf jeden Fall auch unser Lesefest Leipzig liest, dass man die Literatur auch den Menschen zeigen kann, die das dann lesen sollen. Und das funktioniert hier immer gut. Also ich habe hier immer sehr, sehr schöne Veranstaltungen erlebt, im kleineren oder auch im größeren Rahmen. Und für uns, naja, für uns Übersetzerinnen, aber sicher auch für viele Autorinnen, ist es natürlich schön, auf so einer Messe einfach Möglichkeiten zu haben, auch dazu zu lernen und auch Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Und gerade für so kleinere Literaturen, es ist auch so, dass es normalerweise nicht die Verlage an uns Übersetzende herantreten und sagen, oh, willst du dies Buch machen, willst du jenes Buch machen, sondern es ist eher umgedreht, dass wir interessante Texte finden und uns dann als Art Literaturagentinnen auf den Weg machen, einen Verlag davon zu überzeugen, dass das ein tolles Buch ist. Also dafür ist natürlich so eine Messe auch wichtig. Und es ist sehr, sehr anstrengend natürlich, diese ganzen Messetage zu absolvieren, aber es macht auch immer wieder Spaß.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Aber so meine letzte Frage wäre eigentlich so, was für dich persönlich jetzt ja aussteht. Also woran sitzt du gerade?
Also der Trenchin-Roman ist ja jetzt im Druck. Das ist gut. Heute habe ich gerade noch einen Auszug abgegeben für einen Roman über Jugendliche, die zu einem Depeche Mode-Konzert in Prag 1988 wollen. Also ein ganz anderes Thema. Und dann muss ich noch auch einen Roman fertig machen, der im Sommer erscheint, im slowakischen Hotel Balkan von Miroslava Kulkova, der im Danube Books Verlag erscheinen soll. Das muss ich sehr dringend fertigstellen. Aber ich habe auch noch ein Kinderbuch und einen tschechischen Roman in Aussicht. Mal schauen, wie es damit vorwärts geht. Und ansonsten übersetze ich regelmäßig auch für die Online-Zeitschrift des Goethe-Institutes. Ja, du heißt die. Kann man empfehlen. Da sind sehr viele interessante journalistische Texte zu ostmitteleuropäischen Themen eigentlich, was wir auch heute besprochen haben, sei es Umwelt, sei es Politik oder Kultur, alles Mögliche. Sehr spannend zu lesen.
Ja, danke für die Empfehlung. Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Mischung. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung und bis zur Buchmesse.
Julia Zobel im Gespräch mit der Übersetzerin Stefanie Bose. Sie wird Stadtschreiberin in Trenčín und sie wird auf der Donaubühne gleichsam mit ihrem Autor sitzen und zwar am Sonntag, den 22. März um 11 Uhr. Mit dabei ist auch der Übersetzer Robert Hodel. Ihr Thema von Ufer zu Ufer, Übersetzer, Übersetzerinnen als Brückenbauer.
Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne, Halle 4.
Und soweit diese Sonderausgabe der Donauflaschenpost. In der nächsten Ausgabe geht es um die dritte Kategorie des Fokusthemas Donau unter Strom und zwischen Welten. Wir zeichnen Wasserlinien nach, Lebensräume und Lebensträume. Ich bin Stefan Auschwart, gut Tauch und allseits gute Lektüren. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.